Hi und herzlich willkommen bei Lakenlektüre, euer Dirty Buchclub. Hier besprechen wir alle zwei Wochen Lektüre über Sex.
Kleiner Disclaimer am Anfang. Wir sind ein expliziter und sehr ehrlicher Podcast und wir sprechen aus einer persönlichen Perspektive. Darum erheben wir keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit.
Außerdem wird in jeder Folge kräftig gespoilert. Das heißt, falls ihr das jeweilige Buch noch lesen wollt, erst lesen, dann hören.
Und jetzt Höschen aus und los geht's.
Nein! Deine Oma hat gesagt, kein Sex vor der Ehe.
Oh, schön. Also statt Prozentrechner brauchen wir jetzt den Vögelrechner.
Ja, bitte.
Hallo.
Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lakenlektüre. Wir haben heute ein First. Wir wurden angeschrieben.
Wir sind jetzt so Influencer-Personen, wo sich Leute melden.
Ich habe mich ja schon sehr geehrt gefühlt.
Ich habe mich auch dolle gefreut. Wichtig, das ist keine Werbekooperation oder sowas, sondern es wurde einfach uns geschrieben, so, hey, ich habe mitbekommen, dass ihr Bücher über Sex irgendwie besprecht und ich habe eins, hättet ihr nicht Lust, irgendwie auch meins zu lesen? Wieso?
Ja!
Ja?
Genau, denn Dr. Madita Hoy hat ein Buch geschrieben und uns dann dementsprechend angeschrieben. Madita ist Sexualwissenschaftlerin und Psychologin und hat.
Sie weiß, wovon sie spricht.
Und hat ein Buch geschrieben, in dem verschiedene Frauen von ihren Erfahrungen berichten. Alles mit einem zusammenfließenden Thema. Sie hat sich nämlich auf die Fahne geschrieben, Scham und Tabus aufzulösen und zu einem erfüllten Sexleben hinzukommen, bei dem man das macht, was man wirklich möchte. Und wie gesagt, also das hier ist keine Werbezusammenarbeit, sondern das ist unsere ehrliche Review zu dem Buch, genauso wie zu allen anderen Büchern, die wir gelesen haben bisher und lesen werden. Sollen wir das Buch mal vorstellen?
Das Buch heißt Aufruf zur sexuellen Meuterei. Es ist, wenn ihr die Folge Want gehört habt, in die Richtung, dass Frauen aus ihrem Sexleben berichten, mit dem Unterschied, dass es nicht um Fantasien, sondern deren tatsächlichen Erfahrungen geht. Der zweite Unterschied ist, dass es deutsche Frauen komplett sind oder deutschsprachige Frauen komplett sind. Es musste nichts übersetzt werden. Und der dritte Unterschied ist, dass es ein Workbook ist. Also man wird nach jeder Geschichte dazu angeleitet oder dazu ermutigt, selber Dinge, die in der Geschichte vorkamen, für sich zu reflektieren und sich mit der eigenen Sexualität auseinanderzusetzen.
Ganz genau. Das Buch kam tatsächlich dieses Jahr raus in der ersten Auflage, ist also dementsprechend ganz frisch auf dem Markt und ist in drei Teile aufgeteilt. Und es ist ja die sexuelle Meuterei, ne? Das heißt, wir meutern gegen althergebrachte Vorstellungen, was wir zu leisten haben und wie wir zu sein haben und welche Masken wir tragen müssen. Und ist dementsprechend in drei Teile aufgeteilt. Und zwar fangen wir an mit der Meuterei gegen das Funktionieren. Also wo man sich anschaut, was sind denn eigentlich so die Sachen, wo man leistet, ohne es machen zu wollen. Wo man Dinge über sich ergehen lässt und sich vielleicht gar nicht so wohlfühlt mit dem aktuellen sexuellen Kontext, in dem man lebt. Der zweite Teil ist, sich genau anzuschauen, die Kosten der Meuterei, ne? Wie kommt man denn jetzt davon los? Und der dritte Teil ist dann eben das Entdecken des, da möchte ich eigentlich hin, so möchte ich Sex führen.
Genau.
Und genau, in jedem Teil haben wir dann die verschiedenen Stories von den Frauen passend zum Überthema und verschiedene Fragen dazu. Ich glaube ja, dass Dr. Hoy genau wie wir Fan von Emily Nagoski ist. Ich meine, das rausgelesen zu haben.
Also sie wird auf jeden Fall sich mal mit der Frau auseinandergesetzt haben, glaube ich.
Liebe Madita, sag uns doch mal.
Hast du schon mal was von der lieben Emily gelesen?
Also auf jeden Fall hatte ich mir bei ein paar Formulierungen so das Gefühl, ah ja, ich glaube, da ist eine ähnliche Meinung oder vielleicht auch eine ähnliche Wissenschaft dahinter, ne? Und das fand ich irgendwie ganz cool zu sehen, da diese Überschneidung. Und du hattest ja gerade schon Want angesprochen. Ich bin gespannt, wie es dir ging. Bei Want hatte ich ja dann irgendwann so ein bisschen diese Ermüdung.
Mhm.
Das hatte ich hier in dem Buch gar nicht.
Ich würde das so erklären, dass dieses Buch halt auch viel weniger Geschichten hat als Wand. Also bei Wand hast du ja wirklich, keine Ahnung, 200 verschiedene Fantasien gelesen. Hier waren es jetzt, ich müsste jetzt raten, 30.
Ja, so um den Dreh rum.
Vielleicht ein bisschen weniger. 30, ja. Und deswegen ist, glaube ich, diese Ermüdung auch einfach dazwischen nicht gekommen. Und es war natürlich auch anders strukturiert im Aufbau, also weniger aufgeteilt im Sinne von, dass du dann ein ganzes Kapitel immer wieder zum selben Thema Fantasien gelesen hast, sondern es gab nicht diese Fantasie oder Vorlieben über Themen, sondern es gab ja diese, ich nenne es jetzt mal Phasen der Meuterei, in die das aufgeteilt wurde. Deswegen hatte ich auch dieses Ermüdungsgefühl auf jeden Fall nicht. Ich fand auch die Einleitung ganz nett im Sinne von, dass auch nochmal drauf eingegangen wurde, hey, es gibt Leute, die vielleicht Frauen kennen, die an diesem Buch mitgewirkt haben. Das gibt euch nicht das Recht, diese Person darauf einfach anzusprechen. Oder auch, dass wenn man sich an irgendetwas in den Geschichten stößt oder irgendetwas vielleicht komisch findet, dass man vielleicht dann auch mit dieser, und das war auch so mein Emily-Moment, dass man da vielleicht eher mit einer liebevollen Neugier rangeht, anstatt jetzt irgendwie etwas einfach so als komisch dahinzustellen. Und ich fand, im Vergleich zu One fand ich sehr schön, dass die Symbole eingeführt hat, um vor Triggerpunkten zu warnen. Mhm. Fand ich eine total nette Idee. Hätte es, glaube ich, für mich in dem Buch am Ende gar nicht gebraucht im Sinne von spezifische Symboliken, weil Triggerthemen nicht so häufig vorkamen, wie ich dann anhand dessen, dass diese Symbole genannt wurden, genutzt wurden.
Mhm. Ja, sehe ich, was du meinst. Da muss ich sagen, gerade bei so Triggerwarnungen und Triggerthemen, ich weiß, dass ich praktisch keine habe.
Ja.
Und dementsprechend das für mich nie braucht, aber deswegen traue ich mir halt auch nie ein Urteil darüber zu, wo es sie gebraucht hätte.
Ja,
so, ne?
Verstehe.
Und denke mir immer so, ey, wenn es jemanden gibt, der sie braucht, ey, gönn dir.
Nein, also so, ne? Mir ist wichtig, klarzustellen, mir ging es nicht darum, dass ich nicht möchte, dass es Triggerwarnungen gibt.
Nee, dass du sie nicht gebraucht hast.
Nein, so. Das meine ich auch nicht damit, sondern ich meine damit, dass es, ich glaube, zwei Geschichten nur gab, wo am Ende eine Triggerwarnung war. Und dafür hätte es für mich dann nicht spezifische Symbole gebraucht. Für mich hätte es dann einfach ausgereicht, wenn da eine Triggerwarnung drüber gestanden hätte. Es hätte nicht ein ganzes Symbolsystem dafür ausgearbeitet werden müssen.
Ja, okay. Nee, verstehe ich. Ich finde, das Buch hat einen tollen Zweck. Und zwar durch diesen Workbook-Charakter wirst du ja dahin geführt, sozusagen dich mit deinen eigenen Punkten auch zu beschäftigen.
Mhm.
Und ich glaube, das kann man auch sehr, sehr gut dafür nutzen. Und in der Einleitung fand ich was ganz interessant formuliert, deswegen wollte ich das gerne mitnehmen. Und zwar vor jedem Teil, wo die Geschichten kommen und nach den Geschichten dann eben die Fragen, wo du dann auch Platz im Buch hast, für dich deine Notizen zu machen, beschreibt sie so ein bisschen, wie es zustande kommt, dass man eben Sex als Leistung sieht und wie es auch gesellschaftlich gesehen wird und was wir alles so machen. Und ich fand den Satz so spannend. Sex wird zu einer Leistung, einer weiteren unbezahlten Care-Arbeit. Und da habe ich mir ehrlich gesagt aufgeschrieben, wenn es hier jemanden gibt, der der Meinung ist, dass sein Sexleben so ist, fände ich total spannend, wenn du mal eine Folge mit mir aufnehmen möchtest. Ich glaube, wir brauchen auch mehr Menschen, die unzufrieden sind mit ihrem Sexleben, in diesem Podcast, um auch einfach abzugleichen, wie die Realität ist. Weil auch in diesem Buch gab es so viele Geschichten von Frauen, gerade eben im ersten Teil, die erzählen, wo sie unsicher sind, wo sie unglücklich sind. Und das gehört nun mal auch zum Sexleben in dieser Gesellschaft dazu. Und ich finde, darüber sollten wir auch mehr sprechen.
Absolut. Es gibt auch eine Seite davor noch, die ihre Definition von Sex, die ich auch nochmal gut fand. Einfach, ich würde mir allgemein wünschen, dass häufiger in Büchern einmal am Anfang von der Autorin oder vom Autor gesagt wird, das ist meine Definition, wenn ich jetzt Sex schreibe, meine ich Folgendes. Und sie meint in dem Buch bei Sex, wenn ich Sex schreibe, meine ich damit nicht den Akt, in dem ein Penis in eine Vagina gleitet, sondern eine Vielzahl von Spielarten, die Lust bereiten. Ich glaube, das ist einfach wichtig abzustecken und zu wissen, okay, fängt in dem Kontext jetzt Sex bei der Penetration an oder woanders an? Und hier fängt es halt an bei den Spielarten, die Lust bereiten.
Da habe ich auch gedacht, das würde Emily bestimmt auch gut finden.
Was ich allerdings nicht so gut in der Einleitung fand.
Aha.
Und ich glaube, das ist mein größter Kritikpunkt an diesem Buch tatsächlich, den ich jetzt direkt am Anfang rausdroppe. Und zwar folgendes Zitat. Was wir lernen, zu einem glücklichen Leben gehört eine Partnerschaft. Und zu einer glücklichen Partnerschaft gehört Sex.
Ich habe das so verstanden im Sinne von, das ist gelernt, aber nicht das Richtige.
Ich habe es so verstanden, dass sie uns mitteilt, was wir lernen durch das, was sie uns sagt.
Ach.
Moment. Ha. Ich könnte mir vorstellen, dass du recht hast und dass ich Unrecht habe.
Warte, ich muss die Seite jetzt nochmal ganz kurz lesen.
Ich glaube, weil das auf unterschiedlichen Seiten ist, hat mein Gehirn die Information getrennt.
Das wäre krass. Warte. Doch, ich glaube, das ist so, wie ich es verstanden habe.
Okay, Madita, klär gerne auf, weil das war wirklich mein Hauptkritikpunkt an diesem Buch, dieser eine Satz, wo ich mir dachte, so, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass es hier so um sexuelle Meuterei gehen soll und dann du musst irgendwie, um glücklich zu sein, eine Partnerschaft haben und du musst irgendwie Sex haben, um eine glückliche Partnerschaft zu haben. Ich glaube, dass Nina recht hat, also ich glaube, dass... Ich weiß nicht, falls ihr das Buch nochmal druckt, vielleicht wollt ihr das so drucken, dass es irgendwie klarer wird für Leute, die vielleicht auf dem Spektrum sind und deswegen manchmal ein bisschen schwer vom Begriff.
Ja, crazy, weil ich habe das ganz anders verstanden. Weil danach kommt ja dann, und wenn irgendwas nicht funktioniert, ist das schnell vor allem eins, peinlich. Je mehr wir uns schämen, desto weniger reden wir drüber.
Und das habe ich dann so verstanden, weil das ist ja das Wichtigste und deswegen ist es dann so peinlich und deswegen müssen wir jetzt hier drüber reden.
Krass!
Ich habe den Cue total falsch gelesen.
Witzig.
Gerne nochmal für Neurodivergente da den Sarkasmus rausnehmen oder so ein Sarkasmus-Cue. Danke.
Spannend. Ja, okay. Also wir werden bestimmt von Madita auch noch vor der Veröffentlichung der Folge oder direkt nach der Veröffentlichung der Folge Feedback dazu bekommen und werden euch das dann natürlich auch bei Instagram mitteilen.
Und dann revidiere ich natürlich auch an dieser Stelle ganz krass den Kritikpunkt. Dann gehe ich mit Madita mit.
Spannend. Also wir hatten uns ja beide schon vorher ausgetauscht über das Buch. Also vielleicht für euch einmal, wir halten uns immer ganz, ganz fest zurück, wenn wir ein Buch lesen.
Was heißt, wir haben uns sogar ausgetauscht? Unser Austausch war, dass wir uns angeguckt haben und dann bis drei gezählt haben und uns dann Daumen nach oben, zur Seite, nach unten, quasi wieso möchtest du mein Freund, nicht mein Freund sein, um zu gucken, wie die andere Person das fand. Das würde ich jetzt nicht unbedingt einen Austausch nennen.
Ja, genau. Also wir versuchen uns ohne Spoiler und ohne die Diskussion schon vorwegzunehmen. Kurz haben wir uns ausgetauscht mit einem Daumen. Ja. Und da war ich mit dem Daumen nach oben und du eher zur Seite. Und ist das dein Hauptpunkt gewesen?
Mein Daumen ist trotzdem nicht komplett oben. Mhm. Aber mein Daumen ist dadurch auf jeden Fall auf dem Tacho weit nach oben gerutscht.
Ja, spannend. Gucken wir. Hier, Benefit of a Doubt sozusagen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass mein Verständnis das korrekte ist und dass sie eben sagt, was wir in der Gesellschaft... Ich habe immer recht. Was wir in der Gesellschaft lernen, ist, man muss, aber dementsprechend fühlt man sich auch schnell alleine, wenn irgendwas nicht funktioniert und redet nicht drüber. Und das ist ja genau das Gleiche, warum ich diesen Podcast angefangen habe. Wir müssen über Dinge sprechen. Dementsprechend auch, wenn man nicht zufrieden ist mit seinem Sexleben, kommt bitte alle her, Freunde. Und was ich total spannend fand, am Anfang des Buches soll man auch so eine kleine Selbsteinschätzung machen, bevor man da reingeht. Und zwar listet sie auf, was Dinge sind, die Frauen manchmal tun, um Männern beim Sex zu gefallen. Was hast du davon schon alles gemacht? Und dann sind da 30 Punkte und man kann für sich selber ankreuzen, was man denn schon mal gemacht hat beim Sex. Ich lese jetzt mal so Beispiele vor. Dich zu Sex überreden lassen, den du eigentlich gar nicht willst. Den Bauch einziehen. Die eigenen Bedürfnisse verbogen, weil du ja so cool warst und nichts brauchtest. Gestöhnt, obwohl du nichts gefühlt hast oder leichten Schmerz ausgehalten, weil er ja gleich fertig ist. Also diese verschiedenen Dinge, die wahrscheinlich ganz, ganz viele von euch, die jetzt zuhören, auch kennen. Chiara, ich wollte dich fragen, weißt du, wie viele Dinge es bei dir sind?
Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, 17 waren es am Ende. Also es waren weniger, als ich befürchtet habe.
Mhm.
Aber mehr, als man sich wünscht.
Ja, schon, ne? Also es sollte idealerweise bei 0 sein.
Ja.
Ja. Ich habe für mich, glaube ich, 11 angekreuzt.
Was auch mehr ist, als ich bei dir tatsächlich mitgerechnet hätte, ja, weil, ne, ich dich eigentlich schon als eine Person einschätze, der es, glaube ich, auch im jüngeren Alter leichter gefallen ist, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren als mir. Das wäre ja zumindest meine Fremdeinschätzung von dir als Person.
Ja, also wenn ich jetzt so auf meine Geschichte zurückblicke, ich glaube, ich war schon immer selbstbewusst genug, um hart Grenzen aufzuziehen, mhm, und auch zu sagen, was ich möchte. Aber ich weiß definitiv, dass ich gerade in jüngeren Jahren schon auch cool und sexy sein wollte und dementsprechend Dinge gemacht habe, ne? So, wo ich jetzt im Nachhinein denke, ja, das hab ich gemacht, um cool und sexy zu sein. Nicht, weil sich aber das für mich gut angefühlt hat.
Ich glaube auch, dass man in dem Moment vielleicht noch gar nicht so richtig weiß, dass man halt nicht so agieren muss.
Ja.
Weil man einfach keinen Vergleichswert zu einem gewissen Alter oder bei einer gewissen Erfahrungsmenge einfach hat.
Ja, total. Was ich ganz süß finde, ist, auf der nächsten Seite gibt es dann einen QR-Code, wo man sich vergleichen kann mit anderen Frauen, die eben dann die Zahl eingeben, wie viele Sachen sie denn schon gemacht haben.
Man kann sich nicht mit anderen Frauen vergleichen, also, sondern ja. Man kann sich damit vergleichen, übrigens, was die
Clara
anderen Frauen
aus der Stadt hat so und so viele Punkte und es sind exakt diese.
Nein, also einem wird das Durchschnitt, also man kann seine Zahl eingeben und dann wird daraus das Durchschnittsergebnis generiert von den Frauen, die ihre Zahlen dort eingegeben haben.
Genau.
Und damit kann man sich vergleichen.
Genau. Fand ich übrigens ganz, ganz smart. Madita ist ja Wissenschaftlerin und macht einfach nochmal spontan eine kleine quantitative Studie draus. Und dann kommen wir eigentlich auch in die Stories. Das müsste dir doch gefallen haben. Wir haben in der letzten Folge gelernt, du magst kurze Kapitel.
Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich bin sehr schnell, also das kann ich auch einmal sagen, ich bin sehr schnell durch das Buch gekommen, weil es kurze Kapitel waren.
Mhm.
Es hilft mir wirklich einfach bei der Konzentration ganz, ganz dolle.
Ja, ich fand die Geschichten sehr schön. Was ich ganz angenehm fand, ist, dass wirklich auch unterschiedliche Sprachstile da waren.
Man hat richtig gemerkt, dass es halt nicht krass editiert wurde, sondern dass Leute ihre Sachen eingeschickt haben und Madita dann auch die Seele der Geschichten drinne gelassen hat.
Genau. Und dadurch hatte ich auch mehrere Geschichten, wo ich mich den Leuten sehr nahe gefühlt habe. Und was ich total witzig fand, ich glaube, das ist im zweiten oder dritten Teil, muss ich gleich nochmal gucken. Das war zum Beispiel die Geschichte von einer Mutter, die eben so diese Mutterrolle und ihr Sexleben so nebeneinander stellt.
Mhm.
Und ich bin keine Mutter und habe da eigentlich wenig Bezug zu, aber ich habe mich ihr so nahe gefühlt und habe so mitfühlen können, genauso wie eine Frau in den Wechseljahren. Auch nicht meine aktuelle Lebensrealität, aber das fand ich richtig schön. Ich habe beim Lesen so eine Verbundenheit zu anderen Frauen gespürt und das fand ich eigentlich echt cool. Ja. Ich habe gedacht, ich lese mal ganz kurz was vor, um so ein bisschen auf den ersten Teil einzugehen. Ne? Also diese Geschichten von Frauen, die die Maske noch tragen, ne? Oder die eben Dinge in ihrem Sexleben tun, mit denen sie nicht so happy sind. Und da hat eine zum Beispiel eine kurze Geschichte erzählt, wo sie ihre Maske fallen lässt, weil sie auch einen Partner hatte, der das mitbekommen hat und das angesprochen hat und ihr diesen Raum auch gelassen hat. Mein Blick musste mich verraten haben. Oder mein Körper, der die plötzliche Schwere meiner Gedanken weitertrug. »Wo bist du gerade?«, fragte Liam. »Ich bin hier«, antwortete ich mechanisch. »Nein, Alice, du bist irgendwo in deinem Kopf, aber nicht bei mir. Ich sehne mich nach deiner Nähe und dabei geht es nicht darum, wie oft wir miteinander schlafen, sondern darum, wie echt es sich anfühlt.« Damit hatte ich nicht gerechnet. Er traf einen empfindlichen Punkt. Mein ganzer Körper versteifte sich und der weiche, verletzliche Teil in mir zog sich sofort noch ein Stückchen weiter zurück. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen das, was sich durch den ersten Teil zieht. Frauen, die sich darüber bewusst werden, wo sie nicht happy mit Dingen sind und sich nicht ganz so wohl fühlen. Und das sind auch die Fragen, die sich damit beschäftigen, ne? Wo man sich selber dann nochmal mit sich beschäftigen kann.
Genau, hier geht es dann ja auch spezifisch um Rolle spielen oder dass halt viele Leute auch eine Rolle spielen beim Sex, um ja nicht verletzbar zu sein, um nicht irgendwie das wahre Bedürfnis zu zeigen. Und da wären dann so Fragen, mit denen man sich in dem Workbook auseinandersetzt, wie welche Rollen spielst du manchmal beim Sex? Oder welche Sicherheiten geben dir diese Rollen? Oder was kostet es dich eigentlich, diese Rolle zu spielen? Also es geht wirklich total tief rein in die Reflexion und man kann dann selber entscheiden, wie sehr möchte ich mich jetzt mit meiner eigenen Sexualität eigentlich auseinandersetzen. In dem ersten Teil war auch ein Satz drin, den ich total gut fand, weil es ja häufig auch diese Rollen genommen werden, A, um nicht sich verletzbar zu zeigen, aber auch B, ganz großes Thema, das Thema Scham einfach ist. Mhm. Wie könnte die andere Person über mich denken? Und da hat sie geschrieben, in diesem Spielfeld beobachtete ich auch, wie nah Öffnung und Scham beieinander liegen. Heute bin ich sicher. Offenheit geschieht oft trotz Scham. Und das fand ich total wichtig, nochmal zu erwähnen, dass Leute, die sich dazu entscheiden, offen zu sein oder Dinge auszuprobieren, das häufig nicht machen, weil sie sich nicht schämen oder nicht Angst davor haben, sondern weil sie sich aktiv dafür entscheiden, so, okay, ja, ich schäme mich und ja, ich habe Angst, aber
Ich versuch's jetzt einfach mal.
Ja, voll. Das ist das Gleiche übrigens wie bei Mut, oder? Mut ist nicht, dass du Dinge tust, die zum Beispiel gefährlich sind, sondern Mut ist, egal was, wenn du es tust, obwohl du Angst hast. Während du die Angst spürst, es zu tun. Erst dann wird es mutig.
Voll. Und sie empfiehlt da auch, dann sich KomplizInnen dazu zu holen und sagt auch ganz klar, dass es nicht dein Sexualpartner, deine Sexualpartnerin sein muss, mit denen du die KomplizInnenschaft, oh mein Gott, sondern dass es eben auch deine Peergroup sein kann. Es können FreundInnen sein, es können, ja, es kann sowas wie der Podcast sein, in dem man sich irgendwie KomplizInnenschaft sucht, einfach um sich zu ermutigen und zu schauen, okay, möchte ich diese Schamgrenze austesten oder nicht?
Ja, das muss ich sagen, fand ich eh sehr süß an dem Buch. Also manche Wordings sind einfach toll, ne? Ich finde Meuterei gut, ich finde KomplizInnen gut. Das ist so, das fühlt sich dann so rebellisch an. So, man befreit sich von diesen alten Mustern. So, das fand ich irgendwie schön ausgedrückt und hat mir irgendwie ein ganz gutes Gefühl gegeben.
Witzig.
Ja, muss ich schon sagen. Also, wenn ihr.
Ich habe mich die ganze Zeit wie so eine Seefrau gefühlt. Weil für mich Meuterei so richtig so. Bei Meuterei denke ich an eine Person, die so eine Pfeife in der Ecke vom Mund hat und dann so ein Captain Blaue, der irgendwie sagt: So, was eine Meuterei.
Und ein Holzbein.
Ja.
Ich habe noch eine Sache, die ich im ersten Teil richtig toll fand, weil das was war, was ich noch nicht kannte und etwas ist, von dem ich glaube, dass das in der Praxis für viele Menschen cool sein könnte. Und zwar ein neues Consent-Konzept, was ich noch nicht kannte. Wir kennen ja alle, dass nur ein enthusiastisches Ja tatsächlich Ja bedeutet. Und ich glaube, ihr kennt auch, oder viele von euch werden bestimmt dieses Tee-Beispiel kennen. Das ist ja auch sehr durchs Internet gegeistert. Das wird hier auch nochmal aufgegriffen, irgendwann später im Buch. Also für alle, die es nicht kennen, das Tee-Beispiel ist, Sex haben ist wie eine Tasse Tee trinken. Wenn du einen Tee kriegst, ne, dann wirst du vorher gefragt und beim Machen des Tees kannst du immer noch sagen, ah nee, ich habe doch keinen Bock auf Jasmin-Tee, ich will doch einen anderen oder hey, ich will doch eine Cola oder ich will gar nichts. Und selbst wenn dir jemand dann den Tee schon gekocht hat und dir hinstellt, keiner ist sauer, wenn du jetzt dann plötzlich doch keinen Tee möchtest.
Und du musst den Tee halt nicht austrinken.
Ganz genau. Und ungefähr so sollte man Consent bei Sex sehen. Also das ist das, was so... was man schon kennt. Und hier ist was Neues aufgekommen, das ich einfach gerne mit euch teilen möchte. Und zwar ist das in der Geschichte Ja mit 3a das Consent Continuum von Body Safety Australia. Und die Person, die diese Geschichte geschrieben hat, führt ein, dass Consent nicht nur ein Ich will oder Ich will nicht ist, sondern von verschiedenen Dingen abhängt. Und ich glaube, in der Praxis, gerade in zum Beispiel Partnerschaften, ist das vielleicht gar nicht schlecht, dieses Konzept zu etablieren. Ich lese mal ganz kurz den Absatz vor und sage dann, was ich mir dazu gedacht habe. Und zwar, daher habe ich für mich nur Ja heißt Ja eingeführt. Nur ein ganz enthusiastisches Ja mit 3a ist wirklich ein Ja. Erstens, ja, ich habe gerade Lust auf Sex mit dir. Und zweitens, ja, ich fühle mich gerade danach, Sex zu haben. Und drittens, ja, die Umgebungsbedingungen passen alle, zum Beispiel Ort, Zeit, Temperatur. Und ich glaube, dieses Consent-Konzept, was nicht nur auf ich habe Lust auf dich ist, anzuwenden und eben einzubeziehen, dass die Zeit und die Umstände und auch die grundsätzliche Lust auf, ich fühle mich gerade danach, Sex zu haben, Teil von diesem Konsens sind, könnten es eventuell erleichtern zu sagen, hey, ich hätte 2 A's, weil dich finde ich toll und ich hätte auch gerade Lust, aber das 3. A fehlt.
Wir sind gerade mitten auf dem Jahrmarkt, ich möchte das nicht.
Exakt. Oder, ne, ich, keine Ahnung, es ist alles unaufgeräumt, ich habe morgen Stress, ich muss früh raus, was auch immer. Und ich glaube, das macht es einfach, über Konsens zu reden, ohne dass Personen zum Beispiel angegriffen sind. Und das wollte ich einfach nur mit euch teilen.
Ja, ich gehe da mit. Bei dem letzten Satz gehe ich nicht mit leichter über Konsent zu reden, ohne dass sich jemand angegriffen fühlt. Ich finde, bei Konsent hat sich niemand angegriffen zu fühlen. Wenn es um Konsentfragen geht und es fühlt sich jemand angegriffen und das ist nicht durch ein leichtes Gespräch irgendwie zu lösen, dann bin ich der Meinung, es ist nicht die richtige oder der richtige Sexualpartner für euch.
Gehe ich zum Teil mit, würde ich sagen. Also grundsätzlich ja voll. Ich weiß aber zum Beispiel, wenn ich glaube schon, dass ich mich ein bisschen verletzt fühlen würde, wenn mein Mann mir, wenn wir, keine Ahnung, knutschen und er sagt, ich habe keine Lust auf dich.
Ich würde aber auch sagen, dass es ein dann auch wieder ein Problem ist und das vielleicht auch nicht der richtige Partner für dich ist, wenn das so kommuniziert wird. Ich glaube, dass eine empathische Kommunikation immer irgendwie ja relativ weit vorne stehen sollte. Aber ich meine im Sinne von, ich habe dir nicht meinen Konsens zu erklären, wenn ich sage, nein, ich möchte gerade nicht, dann bin ich der Meinung, dass ich nicht in der Bringschuld bin, dir jetzt einen Katalog an Gründen, warum ich gerade dem nicht zustimme.
Ja, da gehe ich auch mit. Aber ich glaube schon, dass es vom Verständnis her ganz nice ist, diese verschiedenen Kategorien auch drin zu haben sozusagen.
Okay, aber wenn du ja sagst, du möchtest nicht, dass dein Partner dann sagt, nee, ich habe gerade keine Lust auf dich, das wäre ja eines dieser A's. Mhm. Also dann wäre es ja doch wieder ein Problem zu sagen, der Ort stimmt, ich habe Lust auf Sex, aber ich habe keine Lust auf dich. Das hilft dir dann ja in dem Sinne auch nicht so richtig weiter, oder? Also würde dich das glücklicher machen, einfach weil du die Information hast, könntest du damit besser umgehen oder hättest du dann nicht lieber einfach nur die Information gehabt, so hey, nee, ich möchte nicht gerade. Also ich persönlich hätte dann, glaube ich, lieber die Information einfach nur, dass gerade der Consent nicht gegeben wird. Ich glaube, ich würde nicht wissen wollen, dass es gerade an mir liegt.
Ja, sehe ich total. Also es würde mich dann natürlich trotzdem verletzen. Ich glaube aber, wenn er zum Beispiel öfter seinen Consent nicht geben würde und ich wüsste, es liegt nicht an mir, würde ich damit besser klarkommen, als wenn wir nicht das kommunizieren und ich eventuell vermute, es liegt an mir.
Aber ich glaube, dafür braucht man das 3A-Konzept dann nicht. Da kann man dann wirklich einfach normal fragen, was ist denn der Grund dafür?
Ja, maybe.
Aber ja. Also das macht das Konzept ja nicht schlechter, sondern einfach, dass ich die Präferenz hätte, nicht zu wissen, dass es an mir liegt.
Also ich hätte die Präferenz, dass es nicht an mir liegt.
Das wäre mir natürlich am allerliebsten.
Aber wenn es der Fall ist, glaube ich, fände ich es schon wichtig, das zu wissen, um dann zu sagen, okay, wollen wir denn überhaupt noch zusammen sein?
Ja, richtig. Aber
dafür braucht es dann halt auch nicht ein neues Konzept, ja, sehe ich. Dafür braucht es dann halt eine gute Kommunikation untereinander. Ja. Okay, haben wir Consent auch besprochen. Ich würde gerne noch eine Stelle vorlesen, die ich einfach irgendwie schön fand. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich mit einer Geschichte irgendwie connected habe von einer Frau, die in den Wechseljahren ist. Und ich finde, die hatte so eine schöne Definition von Sex, die ich irgendwie gerne vorlesen würde. Guter Sex ist für mich wie ein Tanz. Nein, es ist ein Tanz. In diesem Tanz herrscht keiner über den anderen. Es gibt kein Subjekt oder Objekt. Zwei Menschen begeben sich mit ihren Körpern in einen wunderschönen musikalischen Raum, in dem alles fließt und in dem es einfach nur zärtlich, schön, angenehm und zauberhaft ist.
Schön.
Das fand ich ganz süß.
Finde ich auch eine schöne Beschreibung von Sex.
Schon, ne? Ich glaube, wir können uns mit dieser Definition vom ersten Teil verabschieden und in den zweiten übergehen, oder?
Ja.
Der zweite Teil ist die Kosten der Meuterei, also sich darüber bewusst werden, was man denn an so Mustern hat und wie man sich denn davon befreien möchte. Und da fand ich in der Einleitung das Bild ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob du das noch gut im Kopf hast.
Nein.
Cool, dann lese ich es dir vor. Es ist nicht eine dicke Kette, die wir sprengen müssen. Da sind eher viele kleine Gummibänder.
Stimmt.
Und das fand ich irgendwie ganz cool. Also es geht nicht darum, dass du dir in einem Moment plötzlich bewusst wirst, ah, ich habe ja ewig lang Dinge gemacht, die ich nicht wollte. Und dann mit dem Bewusstwerden wirst du plötzlich diese selbstbewusste Frau, die immer alle Grenzen hat und sofort sexuelles Vergnügen hat.
Wäre schön.
Wäre nice. Aber ist halt nicht die Realität.
Ich würde sagen, da befinden wir uns halt wieder an so einem Punkt, dass es halt schwierig ist, so eine Veränderung, wo man denkt, es ist eigentlich so ein A zu B-Sprung, aber es stellt sich dann raus, es ist nicht A zu B, sondern es ist A zu F. Es gibt ganz viele kleine Unterschritte, die man erst geht. Das ist auch etwas, was ich in der Awareness-Arbeit ganz häufig erlebe. Awareness-Arbeit ist Arbeit, die besonders diskriminierungs- und übergriffssensibel ist, häufig in soziokulturellen Zentren und in der Clubszene gelebt. Und ganz viele Leute führen keine Awareness-Teams oder Awareness-Arbeit ein, weil die nicht anfangen, weil sie dieses fertige Produkt nicht haben und nicht diese kleinteiligen Schritte machen mit, vielleicht sollten wir uns erstmal hinsetzen und überlegen, was bedeutet Awareness eigentlich für uns, und dann haben wir da irgendwie schon mal einen Anfang. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Sachen, wo man mit anfangen möchte, wo man dieses Endprodukt einfach sieht, dass man es nicht macht, weil man diesen Schnuranfang einfach von diesem Wollknäuel nicht findet, wo man jetzt dran ziehen möchte. Und dann auch erst irgendwie, wenn das Wollknäuel komplett irgendwie entzogen ist, dann ist irgendwie dieses Produkt fertig und dann kann man damit in die Welt rausgehen, anstatt zu sagen, nö, also ich häkel jetzt hier erstmal ein bisschen vor mich hin und guck mal, wie es funktioniert. Und im schlimmsten Fall mache ich die Maschen nochmal auf und fange nochmal von vorne an.
Genau, und das ist ja auch normal. So entwickeln sich Dinge. So, ne? Und gerade auch, wenn es ums Sexleben geht, so. Du hattest ja gerade auch schon von Scham und Offenheit gesprochen. Scham ist nicht einfach weg. Das ist ja ein langer Prozess. Die kann auch wiederkommen, ne? Also das ist was, wo wir alle lange uns mit uns selber beschäftigen können, bis wir zu einem Punkt kommen, wo wir sagen, ich bin jetzt total happy.
Ja, man muss es halt umlernen, ne? Also ja. Scham ist ja auch nichts, was einfach von jetzt auf gleich gekommen ist, sondern das haben wir uns angelernt.
Voll. Ich fand auch das Beispiel ganz gut, was sie gebracht hat. Und zwar hat sie das verglichen mit zum Beispiel einer Frau, die sich entscheidet, entgegen der gesellschaftlichen Vorgaben ihre Beine nicht mehr zu rasieren und dann eben mit nackten, unrasierten Beinen in die Öffentlichkeit zu gehen. Mhm. Und die hat dann zu Hause für sich eben diesen Moment, ich will mich dieser gesellschaftlichen Norm nicht mehr hingeben. Wenn sie aber dann das erste Mal rausgeht und dann vielleicht Blicke merkt, dass dann die Scham erstmal wiederkommt und dann geht sie vielleicht doch nach Hause und rasiert sich nochmal und macht das Ganze so lange, bis sie wirklich fein damit ist, aber ja. Meutert sich daraus sozusagen. Und du zum Beispiel hast dich ja auch entschieden, nicht mehr zu rasieren.
Genau.
Deine Beine, ne?
Ja.
Hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht oder war das easy?
Ich überlege gerade. Also bei mir war das auf der einen Seite eine Entscheidung aufgrund dessen, dass ich Rasieren gar nicht so gut vertrage tatsächlich. Mhm. Also es ist, ich beschneide mich ständig. Ich habe Probleme mit eingewachsenen Haaren gehabt und es ist einfach Aufwand und Zeit und ich bin Mensch der praktischen Entscheidungen und habe mich deswegen dann entschieden, damit aufzuhören, weil ich auch dachte, weil das war Grund zwei, so, hä, wir haben halt Haare, so sorry Leute, also wenn die Natur gewollt hätte, dass wir keine Haare haben, okay, und dann gibt's ja diese Diskussion ganz häufig mit, wie viel das mit Hygiene zu tun hat und so, jetzt bei den Beinhaaren ein bisschen weniger, aber auch schon beim Achseln rasieren, da werden die ersten Leute schon ganz hellhörig mit, und dann stinkt man doch total, wenn man die Achseln nicht rasiert, was halt einfach völliger Bullshit ist, und dann geht's ja auch sehr schnell in den Intimrasurbereich, dass es auch total unhygienisch ist, was halt auch einfach Bullshit ist. Aber es ist schon am Anfang, die ersten Male, weil man das ja als so frühes Kind schon irgendwie eingedrillt bekommt mit dem Rasieren. Ich kann mich ganz krass daran erinnern, wie ich meine Mama angefleht habe, dass ich mir unbedingt meine Beine rasieren
möchte. Ich habe auch ganz früh angefangen, ja.
Und ich da auch nur witzig so abgespeichert habe, dass sie gesagt hat, ja, aber die Oberschenkel nicht. Und ich mir dann auch als Kind überhaupt nicht verstanden habe, hey, warum ist denn jetzt die Haare an den Oberschenkeln sind jetzt aber in Ordnung, aber an den Unterschenkeln nicht. Und ich habe tatsächlich aber, ich kenne jetzt, glaube ich, nur zwei Leute in meinem Freundinnenkreis, die sich auch dagegen entschieden haben, sich zu rasieren. Aber ich habe einen Freundinnenkreis, der gewohnt ist, dass ich Entscheidungen anders treffe als sie. Und habe deswegen allgemein, wenn ich Dinge tue, wenig das Unverständnis mir gegenüberkommt, sondern dass da eher so ein, ja, mach mal dein Ding, Chiara, kommt. Wenn nicht du, wer dann? Meine Meuterei war dann wirklich eher, dass ich gemerkt habe, dass beim Dating das noch ein Thema ist. Also, dass ich schon irgendwie am Anfang dann im Dating-Bereich mich dann doch mal rasiert habe oder dann zumindest gestutzt habe, damit das so aussieht, als ob ich mich rasieren würde. Und da habe ich dann noch ein paar Jahre gebraucht, um mich davon zu lösen, weil man das ja auch mit so sexy sein und so irgendwie auch gleichsetzt. Und weil ich auch einfach Dating-Erfahrungen hatte, wo Dating-PartnerInnen offen geäußert haben, dass sie das unattraktiv finden, dass sie das als unhygienisch empfinden. Und in dem Moment möchte man ja auch gefallen, ne? Mhm. Da sind wir beim sexuelle Meuterei-Thema. Mhm. Und dann denkt man sich, ja komm, dann rasiere ich das halt. Und jetzt bin ich aber so krass irgendwie an dem Punkt von, Leute, ich bin eine erwachsene Frau, wenn du ein Problem mit meinen Haaren hast, dann bist du zu nah dran oder hast kein Recht, ein Problem damit zu haben.
Ja,
ja, also deswegen, ich konnte das schon auch ein Stück weit nachempfinden, dass man da so diese, einen Schritt vor, einen Schritt zurück, dass man da so ein bisschen Zeit braucht.
Ja, ja. Und ganz kurz, nur weil das jetzt gefallen ist bei deinen Datingpartnern, das hat nichts mit Hygiene zu tun. Hygiene
Nein,
ist nur,
nicht.
Wie oft du dich wäschst. Fertig.
Toll. Also ich habe auch positive Dating-Erfahrungen gemacht, wo es überhaupt nicht gestört hat. Mhm. Ich weiß,
das ist halt auch einfach Quatsch, auch das Leute, als Argument zu nennen.
Also ganz ehrlich, so behaart wie manche Männer, die ich gedatet habe, also, und so wie unhygienisch wie manche Männer, die nicht so behaart waren, die ich gedatet habe, auch waren. Das hat halt wirklich gar keinen Zusammenhang. Und ich habe von den Dating-Partnern, die kein Problem mit Beinhaaren haben, auch nie ein negatives oder auch aus meinem Freundinnenkreis nie das Feedback bekommen, dass ich irgendwie riechen würde. Mhm. Auch wenn AntifeministInnen das vielleicht bei meinen Achselhaaren ja vermuten würden.
Nee, also normalerweise riechst du sehr gut.
Das freut
immer,
mich.
Wenn ich dich treffe.
Shoutout an Dini von eine Stimme im Kopf, die Parfümempfehlungen gibt.
Du hattest noch was auf Seite 75, ne?
Genau. Und zwar geht Madita auf, sie nennt es Ja-Aber-Momente ein, mhm. gerade bei diesem Losreißen durch die Meuterei. Das fand ich total gut, weil das dann auch nochmal in so eine Richtung gegangen ist von, hey, wenn du dabei bist, dich frei zu meutern, kann es einfach passieren, dass du Gegenwind bekommst von einer Partnerperson. Und da geht sie dann ein, wie man auf diese Ja-Abers reagieren kann und was vielleicht die Situationen sein können, wo man dieses Ja-Aber bekommt. Im Sinne von sowas, so ein Klassiker wäre, wieso hast du das denn nicht gleich gesagt, wenn dich das doch stört? Oder sowas wie etwas, was in die Dynamik geht, so ja, es ist so schwer irgendwie dich zufriedenzustellen oder jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, wie ich dich noch anfassen darf und so. Das fand ich total schön und total gut, dass sie da verschiedene Beispiele reingenommen
und
hat.
Und richtig praktisch für die echte Nutzung, ne?
Genau, so richtig so, das ist wahrscheinlich das, was bei der Person ausgelöst wurde, das ist das, was das sind Grenzen, die du da bei dir aufziehen kannst und so kannst du mit der Situation umgehen. Und da bin ich einfach großer Fan von, weil wenn man sowas liest, sich natürlich direkt so denkt, so, ah, ich weiß nicht, ob nicht das und das passiert und so kann einem direkt die Angst wieder genommen werden.
Das ist tatsächlich auch das Level an praktisch. Wir hatten ja über der perfekte Liebhaber gesprochen, wo wir ja auch so ganz Schritt-für-Schritt-Anleitungen haben. Und ich habe ja am Ende gesagt, dass mir da das Kapitel zur Kommunikation fehlen würde, mit genau so genauen Anleitungen. Was kann ich denn sagen? Hier haben wir das mal drin.
Schön.
Schön.
Okay, ich sehe gerade, dass du eine gleiche Seite markiert hast wie ich auch.
Was hast du dir markiert und aus welchem Grund?
Ich habe mir markiert, Schwangere fand er eklig. Es geht in dieser Geschichte darum, dass die Person, als sie schwanger war, mit ihrem Partner keinen Sex hatte, weil er Schwangere eklig fand, wo ich mir dachte, Schatz, wenn du Schwangere eklig findest, dann schwängere doch vielleicht deinen Sexualpartner nicht.
Yep.
Und Nummer zwei, what? Schwangere eklig finden?
Ja.
Was genau ist an einer schwangeren Person eklig? Wie misogyn kann ein Partner sein? Und wie kannst du mit dieser Person noch zusammen gewesen sein und das Kind von dieser Person noch gemeinsam eine Zeit lang aufgezogen haben? Mhm. Spoiler Alert, die Person hat sich von der Person, die Schwangere eklig findet, getrennt. Halleluja, praise the Lord. Danke, danke.
Voll. Vor allem, ich glaube, in dem Fall war es eine Frau und ein Mann, ne? Also, und der Mann hat nicht nur gesagt, dass er sie in der Schwangerschaft eklig fand, sondern sie hätte auch nachher auch noch ein paar Funde zu viel gehabt.
Boah, einfach so ein schlechter Mensch, ey.
Lass mir jetzt so stehen. Nee, sorry. Also ich denke auch, also wenn deine Partnerin dein Kind oder ein Kind einen Menschen herstellt in ihrem Körper, ist das was verdammt Krasses, was verdammt Cooles. Und da muss man einfach wirklich hinterfragen, welche Gedankenmuster dahinter stecken, dass man sich sowas überhaupt erlaubt.
Und lass doch Körper einfach Körper sein. Wenn das doch nicht in einem ungesunden Maß ist, dass man wirklich das Gefühl hat, man muss ein Gespräch suchen, weil man sich Sorgen um die Gesundheit macht, weil man gemeinsam alt werden möchte, weil bei der Care-Arbeit oder allgemein irgendwie ja Grenzen erreicht werden könnten, dann kann man, glaube ich, mit PartnerInnen ein Gespräch suchen, wenn es um Gewicht geht. Aber alles andere, lass doch einfach Menschen Menschen sein. Wir sind nicht in den 90er Jahren, wo Heroin Chic irgendwie alle mit Anorexie durch die Gegend laufen müssen. Ich dachte, wir hätten uns davon getrennt. Leider ist gerade wieder,
Angst, das kommt wieder.
Ja, wenn man sich Hollywood anguckt, dann geht der Trend eher wieder in eine andere Richtung.
Aber ich, also das ist für mich auch ein persönlicher Triggerpunkt. Also Leute, die ungefragt und unempathisch Körper kommentieren, da habe ich ein ganz großes Problem mit.
Mhm. Ich habe bei genau dieser Geschichte noch was anderes bei mir beobachtet, wo ich gerne mit dir diskutieren würde, wo ich nicht sicher bin, ob ich so eine Doppelmoral in mir habe oder ob ich vielleicht irgendwas nicht bedacht habe.
Hm.
Wir reden über eine Geschichte, in der eben eine Frau nicht mehr Sex mit ihrem Mann hat, weil er nicht möchte. Und auf der zweiten Seite kommen dann diese Brecher mit, er fand sie in der Schwangerschaft eklig und bla bla bla. Das ist indiskutabel, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich habe was bei mir beobachtet, wo ich nicht sicher bin, wie ich das einordnen soll. Und ich würde einfach gerne deine Gedanken dazu hören. Und zwar auf der ersten Seite beschreibt sie eigentlich noch nicht, was in der Vergangenheit vorgefallen ist und was er über ihren Körper gesagt hat, sondern eher, ja, dass er sie halt nicht mehr anfasst, dass sie sich deswegen einsam fühlt. Ne? Und die Zärtlichkeiten, die sie haben, ist halt mal ein Küsschen oder mal ein Tätscheln, aber eben keine Intimität und Nähe mehr. Und als ich das gelesen habe, habe ich mit ihr mitgefühlt und habe gedacht, boah, schade, da fühlt man sich bestimmt sehr alleine und ungeliebt. Und dann habe ich gedacht, aber ich bin raging dabei, dass man keinen Sex haben muss, wenn man ihn nicht möchte. Und hätte ich jetzt eine Geschichte gelesen, in der eine Frau erzählt, dass ihr Mann ihr sagt, oh, du hast ja gar keinen Sex mehr mit mir, ich fühle mich alleine, wäre wahrscheinlich mein erster Impuls gewesen, ja, sie muss ja auch keinen Sex mit dir haben. Keiner muss Sex haben, der ihn nicht möchte. Aber bei ihr war ich total so, oh scheiße, da hast du ja dann die ganze Nähe nicht mehr und fühlst dich nicht geliebt. Und da frage ich mich,
ob du einen Bias hast?
Ob ich einen Bias habe, der Feminismus geprägt ist, im Sinne von, ne, wenn eine Frau sagt, sie möchte nicht, dann ist das voll okay. Wenn ein Mann sagt, er möchte nicht, dann ist das, oh, die arme Frau.
Also
das wäre sehr unfair und Doppelmoral.
Ich habe auf jeden Fall einen Asexualitätsbias, weil ich merke, dass ich immer eher auf der Seite der Person bin, die weniger Verlangen hat, als bei der Person, die mehr Verlangen hat. Weil ich immer denke, dass eine Grenze leichter zu stecken ist. Und das ist jetzt wirklich lack for a better word, ganz schlecht ausgedrückt, dass man sich an dem schwächeren Glied quasi orientiert, dass man sich, dass es einfacher ist, den kleinsten gemeinsamen Nenner als den größten gemeinsamen Nenner zu treffen. Deswegen habe ich da, glaube ich, eher so einen Asexualitätsbias. Und ich glaube, dass es aber gar nicht so ein Feminismus-Bias vielleicht bei dir sein muss, sondern dass der Kontext oder aus welcher Perspektive man das mitbekommt, ja auch was anderes ist. Also ich glaube, dass wenn wir das aus Sicht des Mannes gelesen hätten, dass wir vielleicht eher auf der Seite des Mannes sogar gewesen sein könnten. Wir kennen ja nur eine Seite der Geschichte gerade. Und ich glaube schon, dass es dann eher daran liegt, dass wir natürlich ihre Perspektive gerade und ihre Gefühle dadurch erleben und aufgrund dessen Mitgefühl mit ihr aufbauen und weniger mit ihm, als wenn jetzt die, ich glaube, wenn die Gender reversed wären in dieser Situation, wir dieselben Gefühle für den Mann auch aufbringen würden. Einfach weil wir alle das Gefühl von Einsamkeit und so nachempfinden können. Und du ja trotzdem auch reflektiert genug bist zu wissen, das gibt aber immer noch ihr nicht ein Recht darauf, Sex zu haben.
Ja, vielleicht hast du recht, dass es einfach auch die Erzählperspektive ist. Ich glaube generell ist es einfach eine schwierige Situation in Beziehungen, wenn man so große Libido-Unterschiede hat und nicht Nähe und Intimität anders als Sex abbilden kann. Ich glaube, es gibt natürlich Wege und die muss jedes Paar auch für sich finden, weil der Grundsatz steht, wenn du ihn nicht möchtest, dann hab bitte keinen Sex.
Ja.
Ne? Aber ja, ich glaube, dass diese Situation manchmal gar nicht so einfach ist in Beziehungen. Und ich meine jetzt nicht einfach im Sinne von, es gibt Prinzipien, es gibt Regeln, weil die gibt es sozusagen. Oder es gibt Sachen, an denen man sich orientieren kann, wie eben der kleinste gemeinsame Nenner. Emotional ist es halt manchmal nicht einfach, sich da gemeinsam durch diesen Wald an unterschiedlichen Bedürfnissen zu wühlen und zu schauen, dass beide happy und nicht einsam und nahe sind und eine seelische Befriedigung, weil, das haben wir ja bei Emily gemerkt, körperliche Befriedigung kannst du dir selber verschaffen, eine seelische Befriedigung auch für beide gegeben ist. Ne?
Voll, auf jeden Fall. Auch noch in Teil 2 ist bei 137 eine Stelle, wo ich mir dachte, das wünsche ich mir auch, warum gibt es das eigentlich nicht? Und zwar sagt die Person, die die Geschichte mitgeteilt hat, gibt es eigentlich einen Online-Rechner für gesellschaftskonformen Sex? Dann gebe ich einfach sämtliche Rahmenbedingungen ein und erfahre, wann ich mit wem schlafen darf und wie, ohne gegen die guten Sitten zu verstoßen. Und das fand ich einfach total witzig, das Konzept, weil ja, voll häufig hat man irgendwie das Gefühl, so, oh, das ist jetzt vielleicht nicht okay und das gehört sich jetzt nicht, weil man hat sich irgendwie erst einmal getroffen und früher gab es ja auch dieses so, den ersten Kuss nach so und so vielen Dates und das erste Mal
Also erster Kuss nach
drei? Nach dem ersten und Sex nach dem dritten oder
genau.
So.
Genau, ja, ja.
So bescheuert. Und ich finde, das hat so mal ins Ad absurdum gebracht mit, hey, vielleicht brauchen wir einfach so einen Rechner mit, so alt ist der andere, so lange kennen wir uns jetzt schon, so häufig war ich schon bei ihm zu Hause oder er bei mir.
Diese Menge an Küssen hatten
diese
wir
Menge
schon.
An Küssen hatten wir schon, diese Privilegien haben wir jeweils. ist es jetzt okay, wenn wir miteinander schlafen oder wird dann irgendwie ein kleines Einzelmännchen aus der Ecke kommen und sagen, nein, deine Oma hat gesagt, kein Sex vor der Ehe.
Oh, schön. Also statt Prozentrechner brauchen wir jetzt den Vögelrechner.
Ja, bitte. Teil 3 ist dann die Eroberung der Spielwiese. Also dann, nachdem man sich dagegen aufgestemmt hat und die ganzen Gummibänder zerrissen hat, wie man es dann neu aufstellen kann. Und da war etwas, das mit mir persönlich resoniert hat. Und zwar vom Gewolltwerden zum Wollen.
Schön, ja.
Und das ist bei mir so stecken geblieben, weil das auf jeden Fall etwas ist, was eine Transition in meinem Erwachsenwerden auf jeden Fall gewesen ist. Im Sinne von, als Teenagerin und junge Erwachsene war für mich definitiv der Fokus, nicht zu wollen, sondern gewollt zu werden.
Ja.
Dass sexuell aktiv zu sein oder eine Partnerschaft zu haben, immer ein Ausdruck dessen war, wie liebenswert ich bin. Und immer ich mich zu Leuten hingezogen gefühlt habe, die mich wollten und das gar nichts mit meinem eigenen Wollen zu tun hat. Hinzu, dass ich jetzt viel mehr drauf bedacht bin, ja, eine aktive Akteurin meines Liebes- und Sexlebens zu sein und weniger die passive Empfangende davon.
Also von der Objektrolle zur Subjektrolle
voll
zu gehen. Ich habe die gleiche Entwicklung durchgemacht tatsächlich. Dieses Cool-Girl-Sein, blablabla, was ich aus meiner Vergangenheit kenne. Ich weiß noch, dass ich mir viel mehr Gedanken gemacht habe, angefasst zu werden. Wie fühle ich mich an? Wie sehe ich aus?
Als wie fühlt es sich für mich an?
Als was möchte ich jetzt mit meinen Händen berühren? Was möchte ich erfahren und spüren und tun?
Ja.
Und das war, ja, und das ist, glaube ich, die Entwicklung, die ganz wichtig ist für das eigene sexuelle Vergnügen, aber eben auch, wie du gesagt hast, du hast es ja auf eine viel größere Ebene auf Beziehungen und Selbstwert gehoben, sich selber als das Subjekt und den handelnden Akteur, Akteurin seines Lebens wahrzunehmen.
Voll. Und ich würde sagen, dass ich im restlichen Teil meines Lebens total durchs Leben gegangen bin und mich selber so mein Leben auch versuche zu romantisieren und auch so versuche, mein Leben zu leben. Aber dass das dann irgendwie so das Ding war, wo ich überhaupt nicht über was denke ich, was fühle ich, sondern was denken die anderen, was fühlen die anderen, wie kann ich agieren, damit andere und viel weniger, also ganz krass dissoziiert habe von mir selber.
Das ist so krass, ne?
Und das fand ich total schön, dass sie das drin mit aufgefasst hat und habe dann in dem Sinne dann auch nochmal diese Bestätigung bekommen von, wir leben alle dasselbe Leben.
Schon, ne? Ja, wir sind alle in der gleichen Gesellschaft sozialisiert worden. Und tragen die Folgen. Ja. Ich würde sagen, wir kommen mal zu einem Abschluss, oder?
Mhm.
Magst du starten?
Ich fand das Buch total gut. Ich fand schön, wie das aufgeteilt war. Ich fand die Einordnung von ihr total gut und auch diesen Workbook-Charakter dazu, sich dann näher mit auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass uns das allen sehr gut tun würde, uns tatsächlich die Zeit zu nehmen und so ein bisschen Schattenarbeit irgendwie mit uns selber zu machen. und dass das die perfekte Einladung dazu ist. Das Einzige, was ich nicht empfehlen würde, ist, das Buch in einem Freibad zu lesen. Das Cover ist schon sehr aussagekräftig. Und ich hatte eine Gruppe an Jungs, nicht sehr weit von mir entfernt sitzen, und habe dann doch gemerkt, dass ich da sehr darauf geachtet habe, wie ich das Buch halte, um niemanden abzuschrecken.
Herrlich. Ja, tatsächlich, also bis auf die Freibad-Geschichte, weil ich habe es gemütlich zu Hause gelesen. würde ich dir zustimmen. Also ich finde, es ist ein tolles Buch, es ist ein tolles Workbook. Ich habe unabhängig von dem sexuellen Kontext und den Gedanken über Sex und das Sexleben generell eine ganz tiefe Verbundenheit zu Frauen gespürt, mhm, und würde gerne dieses Komplizinnen-Konzept sehr stark unterstützen. Ich finde es richtig, richtig cool und ich habe sehr, sehr positive Gefühle gehabt beim Lesen und kann das Buch empfehlen. So, wir haben ein Buch besprochen. Die Links findet ihr natürlich auch in der Folgenbeschreibung. Und tatsächlich hat uns diesmal
keine Frage erreicht oder genau. Erzählung. Ich wünsche mir ja wirklich, also es kommt jetzt, wir nehmen jetzt gerade tatsächlich 2 Tage, bevor Priest rauskommt, auf. Mhm. Wir sind gerade so ein bisschen, weil Sommer kommt und wir wollen auch in Urlaub und so, sind wir ein bisschen sehr
Vorproduktion.
Aber dementsprechend groß ist meine Hoffnung, dass sich jemand meldet, vielleicht mit Erfahrung in einem verbotenen Orten.
Ja, bitte.
Aber allgemein, seht das nochmal als Einladung, euch mit Geschichten oder Fragen bei uns zu melden.
Oder Ideen.
Oder
Vorschläge
Ideen.
Für die Community.
Questions.
Ja.
Ja.
Schreibt uns. Wir wollen mit euch quatschen. Nicht nur mit uns beiden hier. Und wir freuen uns sehr, egal was ihr uns zum Durchquatschen geben wollt. Und damit würde ich sagen,
mal schauen, was wird.
Okay, geil. Was wird?
Ihr habt eine Buchempfehlung an uns, eine Story, die ihr unbedingt mit uns teilen wollt oder eine Frage, die wir für euch klären sollen, dann schreibt uns doch einfach.
Bei Instagram unter @hinterdenlaken oder als E-Mail an hinterdenlaken@gmail.com.